ARD.
SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Bei meiner Recherche zu dieser Sendung habe ich mich ein bisschen erinnert gefühlt an das Märchen des Kaisers Neue Kleider in einer Art verschärften Neuauflage. Alle wissen, dass Rauchen krank macht, alle wissen ebenso gut, wie selbstverständlich die Vertreter und Vertreterinnen der Tabaklobby in staatlichen Institutionen ein- und ausgehen, Parteitage sponsern, Gesetzentwürfe mitgestalten. Ähnlich wie in Hans-Christian Andersens Geschichte gibt es durchaus auch das Kind, das ruft, der Kaiser ist nackt, denn Medien und Nichtregierungsorganisationen werden ja nicht müde, das Offenkundige immer wieder zu benennen und anzuprangern. Doch in der Folge passiert wenig bis nichts. Am Einfluss der Industrie hat sich also kaum etwas geändert. Die Strategien hingegen, mit denen zum Beispiel Werbeverbote umgangen werden, die sind durchaus kreativ und neu. Darüber sprechen wir jetzt in Toxische Tabaklobby. Heute das Thema in Geldmarktmeinung. Mein Name ist Stefanie Geißler. Schön, dass Sie zuhören. Und zu Beginn dieser Sendung versetzen wir uns jetzt mal zurück in jene grauen Tage, als in Restaurants und Kneipen noch selbstverständlich geraucht werden durfte und ich mir als Nichtraucherin als einzige klägliche Gegenmaßnahme nachts noch die Haare gewaschen habe, um wenigstens morgens nicht mit dem Qualmgeruch in der Nase aufzuwachen. 2013 ist es dann gekommen, das Anti-Raucher-Gesetz, ein neues Lebensgefühl. Die Initiative dazu kam vom SPD-Bundestagsabgeordneten Lothar Binding, eine Art Sheriff, der unverdrossen den Kampf gegen die Cowboys in Politik und Industrie aufgenommen hat. Mittlerweile ist er in Pension und kann umso unverblümter über seine Erfahrungen mit der Tabaklobby sprechen. Wolfgang Brauer hat ihn in Heidelberg besucht.
Lothar Bindings Büro in seiner Wohnung in der Heidelberger Weststadt ist randvoll mit Regalen, aus denen unzählige Aktenordner und Bücher quillen. Nach seinem Buch »Kalter Rauch« muss allerdings nicht lange suchen. Er zieht es mit einem zielsicheren Griff aus dem Regal.
Und das ist das Buch. Da steht natürlich auch drin, wie ich meine erste Zigarette geraucht habe, wie ich aufgehört habe zu rauchen.
Lothar Binding war selbst lange Raucher. Später als SPD-Bundestagsabgeordneter hat er dem Passivrauchen und dem Rauchen in Gaststätten den Kampf angesagt. In seinem Buch hat er dann schließlich 2008 Bilanz gezogen. Er erinnert sich. Alles begann mit einer Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums, das seinen Sitz in Lothar Bindings Heidelberger Wahlkreis hat.
Und dann gab es plötzlich eine Studie, die hieß Passivrauchen. Und dann wurde mir erklärt, dass über 4000 Menschen infolge des Rauchens sterben, obwohl sie nie geraucht haben. Und der Widerspruch hat mich natürlich gewissermaßen angefixt. Das war dann die Idee, in den Gaststätten das Rauchen zu verbieten.
Kein einfaches Unterfangen auch im Bundestag. Schließlich fand Lothar Binding Mitstreiter in allen Fraktionen. Er machte auch schnell Bekanntschaft mit der Tabaklobby.
Als wir interne Gespräche hatten und die Tabakindustrie ein Papier in unsere Gespräche geschmuggelt hat. Nun muss das auch irgendeiner gewesen sein, der entweder im Parlamentsbetrieb irgendwie zu Hause ist, Mitarbeiter oder sogar Kollegen.
Es war nicht zu erkennen, dass das Papier vom Verband der Zigarettenindustrie stammt, denn es hatte keinen Briefkopf. Aber Lothar Binding kannte den Inhalt gut.
Ich habe im ersten Moment geschwiegen, weil ich dachte, mal sehen, was passiert. Und dann habe ich gemerkt, dass Leute entlang dieses Papiers argumentieren wollen. Da habe ich gesagt, dieses Papier dürfen wir nicht nehmen, weil sonst argumentieren wir entlang der Leute, die wir regulieren wollen. Ich glaube, wenn wir diesem Papier hier folgen, dann können wir unsere Arbeit aufgeben.
Aber auch sonst hat die Tabaklobby mit ganz subtilen Mitteln versucht, Einfluss auf die Passivrauchgesetze zu nehmen. Zum Beispiel mit sorgfältig geplanten persönlichen Besuchen bei Abgeordneten.
Indem mehrere Leute von einem Unternehmen zum Beispiel kommen und da ist jemand vom Vorstand, dann ist jemand, der sich auskennt und dann ist eine Frau mit High Heels, die nett aussieht, zur Ablenkung der Debatte.
Andere Lobbyisten dagegen kämpften mit harten Bandagen und griffen den Politiker sogar persönlich an. Sein E-Mail-Postfach quoll über, heute würde man das vielleicht als Shitstorm bezeichnen.
Ich habe Post bekommen, also da gab es natürlich eine ganze Menge von Drohungen. Allerdings machen das dann die Lobbyisten nicht alleine. Das Standardmittel war eigentlich die elektronische Post, also die E-Mail. Und da gab es auch Massenpost, da hat man genau gemerkt, die ganzen Formulierungen waren die Formulierungen, die ich schon kannte, auch von der Industrie.
Eine Vertreterin des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA drohte dem früheren Abgeordneten sogar an, sie werde dafür sorgen, dass er nicht mehr in den Bundestag gewählt wird. Am Ende war der Kampf von Lothar Binding aber erfolgreich, trotz Tabaklobby. Die habe aber immer noch großen Einfluss auf die Gesetzgebung, auch bei der Tabaksteuer, behauptet das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg in einer Studie, die im vergangenen Herbst veröffentlicht wurde. Dort heißt es:
Im Zusammenhang mit der Änderung der Tabakbesteuerung 2021 gab es mindestens 10 Lobbytreffen zwischen der Tabakindustrie und dem Finanzministerium. Und das Finanzministerium hat wahrscheinlich Gesetzesentwürfe an die Tabakindustrie weitergegeben. Ausgehend von den wenigen verfügbaren Informationen ist es wahrscheinlich, dass die Tabakindustrie Möglichkeiten hatte, die letzten Änderungen der Tabakbesteuerung in einer Art zu beeinflussen, die für die Tabakindustrie günstig waren.
Das Bundesfinanzministerium gibt sich zugeknüpft. Ein Interview will man uns nicht geben, Fragen nur schriftlich beantworten. Zu der Studie des Krebsforschungszentrums wolle man sich generell nicht äußern. In der allgemeinen Antwort eines Ministeriumssprechers heißt es unter anderem:
Bei der Erarbeitung des Referentenentwurfs zum Gesetz zur Modernisierung des Tabaksteuerrechts wurden die betroffenen Fachkreise und Verbände beteiligt. Der Referentenentwurf des Gesetzes hat infolge der Verbändeanhörung keine inhaltlichen Änderungen erfahren.
Für den Ex-Abgeordneten Lothar Binding bleibt trotzdem ein schaler Beigeschmack. Der Einfluss der Tabaklobbyisten sei immer noch sehr groß, meint er. Trotzdem brauchen Abgeordnete auch die Lobbyisten, habe er in seinen 23 Jahren im Bundestag gelernt.
Weil die Lobbyisten natürlich eine spezielle Sicht haben, die wir kennen müssen. Wir müssen ihre Argumente kennen. Und es ist klug, immer den Gegenlobbyisten zu holen. So wäre es auch klug, das würden alle im Ministerium machen. Nach meinem Eindruck machen das aber nicht alle.
Ein Bericht war das von Wolfgang Brauer und wir bleiben beim Thema Lobbyismus. Als Interviewpartner konnte ich nämlich jemanden gewinnen, der anders als Herr Binding noch mittendrin ist im Kampf um eine rauchfreie Welt. Rüdiger Krech von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Herr Krech, wir haben es ja gerade im Beitrag gehört, das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg hat in Zusammenhang mit der letzten Tabaksteuererhöhung mehrere Treffen zwischen Lobby und Finanzministerium dokumentiert. Das Ministerium auf der anderen Seite antwortet eher ausweichend. Der ursprüngliche Entwurf sei nach den Treffen nicht verändert worden. Wie beurteilen Sie denn diese Gemengelage?
Ja, in Deutschland ist es so, dass die Tabakindustrie durchaus konkret und direkten Einfluss auf Gesetzgebung genommen hat. Schauen Sie sich das Tabaksteuergesetz, was 2022 verabschiedet worden ist, an. Da wird pro Zigarette pro Jahr eine Erhöhung von 2,5 Cent vereinbart. Und das war sehr im Sinne der Tabakindustrie, das so zu tun. Weil wenn Sie sich alleine die Inflationsrate angucken, ist dann im Kaufwert Tabakrauchen letztendlich billiger, weil es unterhalb der Inflationsrate liegt.
Also im Vergleich zur allgemeinen Teuerung der anderen Produkte, wenn man sich den Warenkorb anschaut.
Ganz genau, das war ganz im Sinne der Tabakindustrie. Da haben die sehr für geworben im Finanzministerium. Und das Finanzministerium hat ja diese Steuererhöhung ohne die Absprache beispielsweise dann mit dem Gesundheitsministerium gemacht.
Ganz offen passiert ja auch das Wechseln der Seiten im wahrsten Sinne des Wortes, dass ein FDP-Politiker Deutschlands größter Tabaklobbyist wird. Oder es gibt auch einen ehemaligen Ministerpräsidenten der SPD, der dann nach seiner Wahlniederlage im entsprechenden Bundesland als Lobbyist zu Philip Morris, dem großen Tabakkonzern, gewechselt hat.
Ja, das ist ja auch eine der Taktiken der Tabakindustrie, sich solche Menschen zu holen, weil sie über viele Kontakte verfügen, die sie dann einbringen können und zur In-Group gehören. Das sind persönliche Beziehungen, die man dann auch hat zu Entscheidungsträgern und das freut die Tabakindustrie, weil sie dann direkten Zugang noch mehr hat als vorher.
Jetzt gilt ja Deutschland, haben Sie gerade schon gesagt, als sehr lax im Vergleich zu anderen Ländern. Bevor wir gleich mal auf Best-Practice-Beispiele schauen, wie das andere Länder machen, vielleicht nochmal die Frage, warum ist das denn so? Haben Sie dafür eine Erklärung, warum man da in Deutschland nicht widerstehen kann?
Ja, also wir wissen es nicht ganz genau, müssen wir wirklich sagen, weil die Kosten einfach wahnsinnig hoch sind, die Deutschland jedes Jahr bezahlt. 90 Milliarden Euro jedes Jahr entstehen an Kosten durchs Tabakrauchen. Das ist volkswirtschaftlich ein Unfug, was da passiert. Und natürlich, wir sind ja in engem Kontakt mit der deutschen Politik. Also wenn wir dann mit den Politikerinnen und Politikern sprechen, sagen die mal, ja, also die Tabakindustrie, die ist so stark bei uns und die steht uns immer auf der Türschwelle und die ist überall mit dabei. Aber man versucht eben auch nicht wirklich, diesen Einfluss zu unterbinden. Ja, also das, was ich gerade erzählt habe, dass die Tabakindustrie versucht, Events zu sponsern. Ja, aber in Deutschland, gucken Sie sich das mal an, da werden wirklich die Parteitage, die werden also sehr gerne von der Tabakindustrie bezahlt und auch angenommen. Ja, also da gehört schon was dazu, als Land dass das so, ja, so dazugehört. Ja? Und ich glaube, da muss unbedingt eine Änderung vollzogen werden, dass man da sehr viel kritischer drauf schaut. Das kann durch die öffentliche Hand passieren natürlich, aber eben auch durch die Zivilgesellschaft, die das aufdeckt, was denn eigentlich durch die Tabakindustrie alles finanziert wird.
Jetzt gibt es ja dieses Rahmenübereinkommen Ihrer Organisation, der Weltgesundheitsorganisation WHO, zur Eindämmung des Tabakgebrauchs, FCTC heißt das. Deutschland hat das ratifiziert und es gibt ja durchaus viele Maßnahmen, denen wir uns in Anführungszeichen angeschlossen haben. Also wir haben auf unseren Zigarettenpackungen ekelhafte Bilder von kaputten Lungen und Müttern in Krankenhausbetten gedruckt. Wir haben Werbeverbote jetzt ganz aktuell seit Januar auch in der Außenwerbung. Wir haben Rauchverbote im öffentlichen Räumen, in Kneipen. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Warum schneiden wir, was diese Maßnahmen angehen, jetzt mal abseits vom Lobbyismus, warum schneiden wir trotzdem so schlecht ab? Denn auch da sind wir eher auf den hinteren Plätzen. Was stört Sie? Was fehlt Ihnen noch?
Ja, also es ist eben zum Beispiel so, dass diese Rauchverbote gar nicht wirklich überall gelten. Ja, das ist ein bisschen Flickenteppich in Deutschland. Das ist Länderaufgabe und einige Bundesländer haben sich dem so nicht angeschlossen. Und dann gibt es eben überall Ausnahmen. Es ist also überhaupt nicht so, dass Sie in Kneipen beispielsweise heute nirgendwo mehr rauchen dürfen, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Das ist wirklich nicht gut. Das andere, was Sie gesagt haben mit den Werbeverboten, ist leider auch noch nicht so, weil letztendlich am Verkaufsort beispielsweise Werbung nach wie vor erlaubt ist. Das heißt, an den Kiosken, wo sie dann die Zigaretten kaufen, da ist Tabakwerbung nach wie vor erlaubt. In Außenflächen des Fachhandels ist es erlaubt. Sie können als Tabakindustrie Kinder und Jugendliche auch nach wie vor ansprechen, auf Events beispielsweise, die sie gesponsert haben und denen dann auch Produkte so zukommen lassen. Ja, also Kinder zwischen 8 und 10 Jahre kriegen dann schon mal die E-Zigarette in die Hand gedrückt und so. Also das dürfen sie auch alles noch machen. Also da ist wirklich Deutschland eines der schlechtesten Länder in ganz Europa.
Jetzt haben wir sehr viele Missstände benannt. Herr Krech, ziehen wir doch nochmal eine Bilanz. Gibt es denn auch Positives zu vermelden?
Naja, also wir sehen schon, dass unser Maßnahmenkatalog in der Tabakkontrolle, dass der wirkt. Also wir sehen weltweit einen Rückgang von Raucherinnen und Rauchern. Das ist wirklich sehr positiv. Wir werden in vielen Ländern das Ziel, 30% weniger Raucher in 2030 zu haben, werden wir erreichen. Und das spiegelt sich jetzt mittlerweile eben auch in den Shareholder Values der Tabakindustrie. Also die großen Konzerne wie Philip Morris oder British American Tobacco, die verlieren an Wert die Aktien und die Investmentbanking-Fachleute raten eben zum Verkauf dieser Aktien an. Und das alles zeigt uns, dass unsere Tabakkontrolle schon auch erfolgreich ist. Und außerdem, und das zum Schluss, sehen wir eben auch, dass in Deutschland doch das Bewusstsein gestärkt ist mittlerweile auch im Finanzministerium und natürlich auch in den Gesundheitsministerien, dass die Kosten, diese volkswirtschaftlichen Kosten von 90 Milliarden in keinem Verhältnis zu den geringen Tabaksteuereinnahmen sind, die durch die Tabakindustrie und die Tabakprodukte eingenommen werden. Das steht in gar keinem Verhältnis und das wird auch in Deutschland mittlerweile gut gesehen.
Sagt Rüdiger Krech von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Und da schließen wir jetzt direkt an. Dieses Verhältnis nämlich zwischen ökonomischen Kosten auf der einen Seite und Einkünften für den Staat durch die Tabaksteuer auf der anderen Seite, das Herr Krech angesprochen hat, das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Lena Schmidt aus unserer Wissenschaftsredaktion hat nämlich mit einem führenden Gesundheitsökonomen eine nüchterne Kosten-Nutzen-Analyse aufgestellt.
Im Durchschnitt zünden sich die Deutschen 5 Zigaretten am Tag an und zahlen damit täglich etwa 5,50 Euro. Doch eigentlich kostet uns das Rauchen noch viel mehr. Durch Arztbesuche, Medikamente, krankheitsbedingte Arbeitsausfälle oder die Frührente ergeben sich in Deutschland rund 97 Milliarden Euro volkswirtschaftliche Kosten pro Jahr. Tobias Efferts vom Institut für Recht und Wirtschaft an der Universität Hamburg schätzt, dass die gesellschaftlichen Kosten die Rechnung von 97 Milliarden Euro inzwischen sogar übersteigen.
Das ist eine Zahl aus dem Jahr 2018. Ich gehe davon aus, dass mittlerweile die Kosten noch mal höher liegen. da vor allen Dingen die Therapien für mit dem Rauchen verbundene Krankheiten doch deutlich umfangreicher geworden sind. Und nicht zu vergessen, wir hatten Inflation, das heißt auch die Preise für sonstige medizinische Leistungen sind gestiegen.
Doch von der Zigarette loszukommen, ist trotz der bekannten Risiken schwer. Viele greifen deshalb zur E-Zigarette. Offiziell zugelassen ist sie als Hilfsmittel zur Rauchentwöhnung aber nicht. Und das hat auch gute Gründe.
Ich halte die E-Zigarette für eine Marketingmaßnahme der Industrie, den Raucherinnen und Rauchern den harten Ausstieg aus der Nikotinsucht zu ersparen und eine Brücke zu bauen und dadurch in der Nikotinsucht zu halten.
Im Vergleich zu Zigaretten sind E-Zigaretten weniger gesundheitsschädlich. Das ist allerdings kaum überraschend, sagt Katrin Schaller vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg.
Zigarettenrauch ist ein wahrer Giftcocktail. Da ist kein Kunststück, was zu haben, was weniger Schadstoffe enthält. Aber wir wissen im Moment überhaupt noch nicht, was es an langfristigen Folgen gibt durch den Gebrauch von E-Zigaretten. Wir wissen bisher nur, die Produkte sind in keinem Fall harmlos.
In E-Zigaretten verdampft eine Flüssigkeit, Liquid genannt, zu weißlichem Qualm. Es ist kein Tabak enthalten, oft aber trotzdem Nikotin. Doch auch ohne Nikotin ist der Dampf gesundheitsschädigend und birgt ein weiteres großes Risiko.
Es gibt einige Studien, die zeigen, dass Jugendliche, die E-Zigaretten verwenden, mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit später auch rauchen. Was nicht ganz so klar ist, ist, ob das auch wirklich ein kausaler Zusammenhang ist oder ob das die Leute sind, die sowieso anfangen würden zu rauchen.
Für junge Menschen könnten E-Zigaretten damit im Zweifel zur Einstiegsdroge werden. Gerade die sogenannten Flavors, also Geschmackssorten, müssten viel stärker reguliert werden, findet Tobias Effertz.
Ich halte also diese Flavors, die da angeboten werden, für ein Instrument des Kindermarketings, was eben geeignet ist, auch Kinder und Jugendliche dann zum Konsum der E-Zigarette zu verführen.
Lena Schmidt hat berichtet und am Ende des Beitrags, Sie haben es gehört, bezeichnet der Ökonom Tobias Efferts E-Zigaretten als eine Art, Zitat, Kindermarketing. Allein nämlich durch die Tatsache, dass sie bonbonbunt sind, die Geschmacksrichtungen in etwa dasselbe Verlangen auslösen wie Limonade und Eis und dabei dieselbe Harmlosigkeit suggerieren. Doch wie kommen Jugendliche eigentlich in Kontakt mit diesen Produkten? Das direkte Werbeverbot zumindest, das wurde verschärft. Seit Januar dieses Jahres sind nun auch Außenwerbungen auf Plakaten und Litfaßsäulen verboten. Aber Überraschung, die Tabakindustrie ist natürlich längst einen Schritt weiter und hat einen, ich sag mal, kreativen Weg gefunden, das Werbeverbot elegant und einigermaßen geräuscharm zu umgehen. Über die sozialen Medien nämlich und ihre Galionsfiguren, die Influencerinnen und Influencer. Christoph Mautes berichtet.
Rauchen als Teil der Popkultur ist nichts Neues. James Dean mit der Zigarette im Mundwinkel war jahrzehntelang so ziemlich der Inbegriff von Coolness und auch Herr Kröschken in 00 Schneider wusste,
solange man lebt, soll man rauchen.
Zugegeben, Rauchen war früher allgegenwärtiger als heute, an der Popularität der Zigarette scheint das aber relativ wenig zu kratzen. Im Gegenteil, der Raucheranteil bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen war in den beiden vergangenen Jahren vergleichsweise deutlich erhöht. Aber warum eigentlich? Wie kommt diese Generation trotz aller Werbeverbote noch mit Rauchen in Kontakt? Genau das frage ich junge Menschen in Mainz. Patrick erzählt mir, dass die Zigarette eher selten geworden ist, aber...
Vapen ja, Rauchen an sich eher weniger.
Aber wo fällt dir das mit dem Vapen auf?
In den sozialen Medien oder generell jetzt in meinem Alter, also so in den 20ern, wird da ja schon sehr viel gewapt.
Und so oft, wie er auf Social Media damit konfrontiert wird, glaubt er auch nicht wirklich an Zufall.
Nö, ist bestimmt die Tabakindustrie. Ich meine, es ist ein einfacher, guter Einstieg.
Ganz ähnlich sieht das der Suchtforscher Daniel Kotz von der Uniklinik Düsseldorf. Seine Theorie?
Jetzt speziell bei der Tabakindustrie, die hat traditionell ein sehr großes Werbebudget, weil die Industrie auch große Gewinne macht, haben die sehr viel Potenzial. Das können sie aber über alte Werbewege nicht mehr so ausschöpfen. Und so ist meine Vermutung, wird das Werbebudget umgeleitet.
Und tatsächlich, Rauchen ist auf Social Media und Streaming-Plattformen ein Riesenthema. Und das Konzept scheint aufzugehen. Eine US-Studie für die Organisation Tobacco Free Kids kam erst kürzlich zum Ergebnis, dass Philip Morris und British American Tobacco Millionen junge Menschen unter 25 durch Social-Media-Werbung erreichen, in mindestens 45 Ländern weltweit und mit ganz verschiedenen Strategien. Und auch bei deutschen Creatern findet sich jede Menge Content zum Thema Rauchen.
Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und zwar heute werde ich 24 Stunden lang nur Vape rauchen. Es wird geisteskrank, Leute.
Scheiß auf meine Lunge, Digga.
Wie viele Kippen wären das dann so pro Tag?
Keiner, 40 wahrscheinlich.
40?
keine Ahnung.
Wie viel rauchst du ungefähr am Tag?
So 2-3 Schachteln am Mann, so safe.
Win-win für die Tabaklobby. Nicht mehr nur stumpfe, offensichtliche Werbung mit dem rauchenden Cowboy am Lagerfeuer, sondern die Zigarette oder der Vape sind ganz natürlich als Lifestyle-Produkte mit dabei. Dazu Daniel Kotz.
Es gibt einige ganz offizielle Accounts von Herstellern von Nikotin- und Tabakprodukten. Und es gibt einen Bereich, wo sogenannte Influencer mit solchen Produkten abgebildet werden. Und ja, das ist so eine Art indirekte Werbung, wo auch nicht klar ist, ob das jetzt von der entsprechenden Person bewusst oder unbewusst gemacht wird oder was genau dahinter steckt.
Extrem erfolgreiche Streamer wie Knossi oder Montana Black zum Beispiel rauchen quasi konstant. Inzwischen vorrangig sogenannte Vapes.
E-Shisha. Wir haben überall gehalten, an jedem Kiosk. Sascha auch. Gucken, welche Sorten haben die. Alles weggekauft. Wir sind raus mit solchen Händen voll.
Montana Black soll sogar angeblich planen, eigene Vapes auf den Markt zu bringen. In sein Merchandising-Universum vom Feuerzeug bis zur Hundeleine würde es jedenfalls bestens passen.
Ein Bericht war das von Christoph Mautes. Und damit sind wir fast am Ende dieser Sendung angelangt. Es lohnt sich aber noch kurz einen Blick über die Grenzen hinaus zu werfen, und zwar nach China. Denn dort ist nicht nur die Anzahl der Raucher in den letzten 20 Jahren einigermaßen konstant geblieben. Die liegt so bei rund 300 Millionen. Dort sitzt auch der umsatzstärkste und mächtigste Tabakkonzern der Welt, China National Tobacco. Das ist ein staatseigener Konzern, der seine Tabakprodukte fast nur auf dem heimischen Markt verkauft. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Christoph Kober aus unserem ARD-Korrespondentenstudio in Peking. Herr Kober, ich formuliere es jetzt mal provokant, das ist ja schon ganz praktisch, kann man sagen. Denn anders als bei uns, wo der Staat ja nur in Anführungszeichen die Tabaksteuer abschöpft, fließen in China sämtliche Gewinne von China National Tobacco in die Staatskasse. Wie wichtig sind denn diese Gewinne für das Land? Wie ist das einzuschätzen?
Das ist unglaublich relevant, denn je nach Berechnung und Recherche handelt es sich um gut 200 Milliarden Euro pro Jahr umgerechnet, die der Staat über China Tobacco einnimmt. 200 Milliarden Euro, das ist quasi die Hälfte des deutschen Bundeshaushalts und in Summe ungefähr das, was China für den Unterhalt seiner Armee ausgibt, die ja die größte der Welt ist. Also das ist eine Summe, ohne die der Staat schwer zurechtkäme.
Da stellt sich direkt die Frage, wir sprechen hier in der Sendung über vor allem über die westlichen Tabakkonzerne und deren Einfluss. Welche Relevanz haben die dann überhaupt noch auf dem chinesischen Markt, wenn dieser China National Tabakkonzern so stark ist, so dominant ist?
Also China Tobacco hat das Monopol im Land, hat einen Marktanteil von mehr als 40%, aber es gibt ausländische Firmen, die gegen Lizenzgebühr und andere Auflagen präsent sein dürfen in China, das auch schon seit längerer Zeit. Philip Morris hat unter diesen Anbietern die größte Präsenz hier im Land, hat auch eine Zeit lang sehr öffentlichkeitswirksam die nationale Fußballliga hier gesponsert, um entsprechende Sichtbarkeit dann auch zu haben. Aber der größte Player ist China Tobacco und die verkaufen mehr als 90% ihrer Produktion im Land.
Jetzt gab es rund um China Tobacco immer mal wieder Berichte über Korruptionsfälle im Konzern. Was ist da die jüngste Entwicklung?
Also im vergangenen Jahr hat es mal wieder eine Untersuchung gegen hochrangige Mitglieder von China Tobacco gegeben und auch Mitglieder der nationalen Aufsichtsbehörde. Und da muss man wissen, dass quasi China Tobacco seine eigene Aufsichtsbehörde quasi ist. Das ist auch ein Konstrukt, was man anderswo wahrscheinlich so nicht tolerieren würde. Im letzten Jahr hat es eine Untersuchung gegen gleich 20 Mitarbeiter da gegeben. Und dieses Konstrukt, dass quasi eine Firma die eigene Aufsicht betreibt, das zeigt schon, dass eine schwierige Gemengelage ist. Rauchen ist ein Riesengeschäft in China, das von einigen wenigen beherrscht wird und damit auch idealer Nährboden ist für Bestechung und Bestechlichkeit, sagen Kritiker.
Jetzt ist es ja insgesamt eine sehr pikante Situation. Die Kommunistische Partei propagiert ja den gesunden, kraftstrotzenden Chinesen sozusagen, geriert sich da als fürsorgliche Staatsführung. Wie passt das zusammen? Wie kriegen die das in der Kommunikation hin, dass sie extrem profitieren vom gesundheitsschädlichen Rauchen?
Also dass Rauchen schlecht für die Gesundheit ist, das ist auch in China bekannt, auch abseits politischer Ideologien. Es gibt Warnhinweise auf den Zigarettenpackungen, es gibt Rauchverbote, etwa in Schnellzügen, in Büros oder öffentlichen Gebäuden. Die werden auch kontrolliert und bei Missachtung dann mit entsprechenden Geldstrafen sanktioniert. Aber es gibt eben keine nationale Gesetzgebung. und gerne und vor allem außerhalb der Metropolen eben auch eine Apathie, etwaige Regeln zu akzeptieren und auch umzusetzen, weil eben Rauchen so verankert ist in der Gesellschaft. Diese Verankerung ist eben ein Teil des Problems für die Staats- und Parteiführung. Die andere schwerwiegendere Geschichte ist der finanzielle Benefit, den der Staat eben hat vom Rauchen seiner Bürger. Und er erlaubt eben, dass 300 Millionen seiner Bürger kräftig weiter rauchen, auch wenn 1 Million Menschen pro Jahr in China an den Folgen des Rauchens sterben. Der Staat kommt über die eher rudimentäre Krankenversicherung auch nicht für die Kosten des Rauchens auf, die gesundheitlichen. Das ist ein Konflikt, das ist ein Dilemma, was aber die kommunistische Staats- und Parteiführung gewillt ist, weiter fortzuführen, weil sie eben auf die Einnahmen aus diesem Geschäft angewiesen ist. Und thematisiert wird es nicht, weil es in China keine freien Medien gibt.
Anders als bei uns, da komme ich jetzt nicht umhin, das zu sagen, wir konnten nämlich glücklicherweise ganz offen, frei und vollmundig über die Strategien und Machenschaften der Tabakindustrie berichten. Das war Geldmarkt Meinung, toxische Tabaklobby. Mein Name ist Stefanie Geißler. Danke Ihnen fürs Zuhören.